Auch mal gar nicht mehr predigen nach dem Lied. Das war schon eine Predigt in sich, aber ich will es trotzdem tun. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, bevor wir dahin gehen, gehen wir noch einen zurück. Oder? Egal. ich will euch zuerst grüßen von Silvia. Wie ihr seht, bin ich heute nur halb hier. Meine wesentlich bessere Hälfte habe ich zu Hause gelassen, weil unsere Kinder und Enkel zu Besuch sind übers Wochenende. Und da habe ich gedacht, da ist er auch gerne mit denen zusammen. Ja, so, jetzt genau. Wie die meisten von euch wissen, haben wir viele Jahre unseres Lebens in Asien zugebracht. Und wenn es dann an Weihnachten ging, letztens hat eine Kollegin mal in ihrem Rundbrief geschrieben, ja, bei euch in Deutschland ist Weihnachten, bei uns ist einfach Dezember. Und das fand ich auch nett. In vielen Ländern der Welt ist jetzt einfach Dezember. Aber viele Bestandteile von Weihnachten haben es tatsächlich auch in die entlegensten Winkel unserer Welt geschafft, wie zum Beispiel der Weihnachtsmann und ein Tannenbaum und verschiedene Jingle Bells und andere Lieder und so. Und unsere buddhistischen Nachbarn haben uns so in der Weihnachtszeit hin und wieder gefragt, sag mal, stimmt das eigentlich, dass ihr an Weihnachten den Geburtstag von eurem christlichen Schutzgeist feiert? Und wir waren zuerst mal sprachlos und haben uns dann gewundert, wie sie überhaupt auf die Idee kommen. Und haben sie gefragt und dann haben sie gesagt, ja, überall in den Läden sieht man doch diesen komischen Typ, diesen alten Mann mit dem weißen Bart und der roten Mütze. Und da haben wir uns gedacht, das muss doch der christliche Schutzgeist sein, den die Christen verehren, weil sie das aus ihrem Kontext her so kannten und dessen Geburtstag wir feiern. Gut, das war dann immer eine gute Gelegenheit, ihnen zu erklären, wessen Geburtstag wir eigentlich feiern. Aber so ganz furchtbar weit weg sind wir in Deutschland davon ja auch nicht, wie ihr im Augenblick. Moment, kriegen wir das jetzt hin hier? Was macht der jetzt hier? Oder klickst du einfach weiter? Der reagiert irgendwie nicht so, wie er soll. Genau. Das ist nicht mehr der christliche Schutzgeist, aber das ist vielleicht der Geist des Konsums oder so, den wir im Augenblick auch überall an jeder Ecke hinterhergeschrien kriegen. Und da geht es um Essen, da geht es um Geschenke, da geht es um Gemütlichkeit und um Besinnlichkeit, aber es geht nicht mehr um den es eigentlich geht. Aber von Essen und Gemütlichkeit und Besinnlichkeit waren wir vor 2000 Jahren in Nazareth und in Bethlehem auch weit entfernt. Und Weihnachten 2024 in Deutschland ist ziemlich weit weg von dem Original. Die Weihnachtsgeschichte, die wir jetzt schon in Auszügen heute auch teilweise gehört haben, hier, die beginnt nämlich mit einem handfesten Skandal. Thomas hat gerade gesagt, es war ein, ich klicke das hier mal weg, nicht, dass ihr jetzt überlegt, was ihr kaufen wollt, oder? Also irgendwie funktioniert das hier nicht, dann müsstest du da hinten, genau. Die beginnt mit einem handfesten Skandal. Nazareth war ein Kaff von 150 Leuten oder so um den Dreh. Da hat jeder mitgekriegt, was abgeht und plötzlich ist dieses 15-jährige Mädchen schwanger. Und der Josef hat sich genau das wahrscheinlich gedacht. Hilfe, meine Verlobte ist schwanger. Was mache ich jetzt? Das wäre in einer Kleinstadt wie Nazareth die Schlagzeile des Jahres geworden. Ich kann mir schon richtig die Schlagzeilen in der Bild-Zeitung von Nazareth vorstellen, Nazareth News. Aber lass uns mal die Geschichte mal hören. Ich kann von hier nicht. Ja, geht nicht. Ich lese vor, Matthäus 1, erstmal Verse 18 bis 25 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Geht's jetzt? Ja, super. Vielen Dank, Andreas. Also, das ist die Version von Matthäus, die ja mit Fokus auf den Josef hier geht, nicht wie bei Lukas mit Fokus auf Maria. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was das für ein Schock für den lieben Josef gewesen sein muss, der ja auch seine Verlobte wahrscheinlich noch gar nicht so gut kannte, wie das so oft bei arrangierten Ehen ist. Und die einzig logische Erklärung davon ist, die war mir untreu. Ja. Wie soll er jetzt darauf reagieren? Er nimmt sich vor, wie es hier heißt, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Irgendwie kriege ich das nicht ganz zusammen hier. Warum wollte Josef Maria verlassen? Ich habe immer Mühe gehabt, das zu verstehen, weil einerseits heißt es hier, dass Josef ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann war. Und dann heißt es, dass er sie klammheimlich verlassen wollte. Und ich kriege das nicht zusammen, wie ein gewissenhafter, gottesfürchtiger Mann eine Frau in großer Not klammheimlich verlässt. Aber hier steht, um sie nicht bloßzustellen. Und auch das habe ich nie verstanden. Was ist ein heimliches Verlassen an Schutz für dieses Mädel? Lass uns das mal genauer ein bisschen angucken. Hier steht eigentlich gerecht. Also Josef war ein gerechter Mann im Sinne von, er wollte sich ganz genau ans Gesetz des Mose halten. Und wie Thomas das gerade schon angedeutet hat, Verlobung hat damals eine andere Bedeutung gehabt als heute. Verlobung war ein Schritt, wo die Ehe schon praktisch fest abgemacht ist, wo zumindest ein Teil des Brautpreises oft schon bezahlt war. Und in Vers 19 wird Josef ja hier schon als Ehemann genannt. Und die Trennung wäre eine Scheidung gewesen. Ja, also das, eine Verlobung ist viel, viel verbindlicher, als es das heute ist. Und normalerweise hat eine Verlobungszeit damals ein Jahr gedauert. Und in diesem Jahr haben die Partner noch getrennt gelebt. Mit anderen Worten, wenn die Frau in dieser Zeit schwanger würde, dann war es klar, dass sie untreu gewesen ist. Ja? Und die Braut war normalerweise noch sehr jung. Das klingt für uns heute fast skandalös, war damals aber normal, ist heute auch tatsächlich noch in vielen Völkern normal, dass sie so mit 15 Jahren ungefähr schon in die Ehe gegeben werden. In der Zeit des Neuen Testaments wurde aber nicht mehr wie im Alten Testament für so einen Fall der Untreue die Todesstrafe verhängt. Aber vom Mann wurde erwartet, dass er die Frau verlässt und dann, und das ist jetzt das Wichtige, in einem öffentlichen Prozess sich von ihr lossagt. Und sie damit einer öffentlichen Demütigung aussetzt. Ja? Und Josef wollte das jetzt mit Rücksicht auf Maria nicht tun und sie deswegen klammheimlich verlassen, dass ihr wenigstens diese öffentliche Schande von diesem Prozess erspart bleibt. Und dann geht's weiter. Das war der Plan von Josef bisher. Jetzt geht's weiter, ich lese ab Vers 20. Während er noch so darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst, denn er wird sein Volk von Sünden retten. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Also, der Josef hatte sehr konkrete Pläne. Er wollte wirklich die Frau verlassen. Und die wurden ihm aber durchkreuzt in dieser Nacht durch diesen Traum. Der Engel erscheint und spricht ihn wie an? Sohn Davids. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, wo jemand anders als Jesus Sohn Davids genannt wird. Und hier der Josef. Und dadurch, dass der Josef die Maria nicht verlässt, hat er sie praktisch adoptiert, hat er das Kind praktisch adoptiert und hat gesagt, es ist zwar nicht von mir, aber ich tue einfach so, als ich nehme es an als mein Kind. Und damit wird das Kind auch zu einem Nachkommen Davids, auch über die väterliche Linie hier. Ja? Also der Engel erklärt jetzt dem Josef, dass dieses Kind kein Produkt von einem Ehebruch oder sowas ist, sondern ganz im Gegenteil. Dieses Kind ist auf eine wunderbare Art und Weise durch den Heiligen Geist empfangen worden. Und nicht nur das, sondern dieses Kind soll sogar der Retter Israels werden. Und Josef gehorcht sofort, ohne Zögern und ohne irgendeine Diskussion. Und jetzt hatten wir vorhin auch schon in der Einleitung gehört, dass der Lukas die Geschichte auch erzählt, aber aus Marias Perspektive. Da will ich kurz reingehen, weil auch hier kommt ein Engel vor. Lukas 1, 26 bis 38, das jetzt nach der Neues Leben Bibel. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Wir haben gerade schon gehört, das ist ein kompromissloser Gehorsam von diesem Paar, von beiden, von Josef und von Maria. Beide hatten viel zu verlieren, gesellschaftlich, die hatten ihren kompletten Ruf zu verlieren und haben trotzdem sich kompromisslos in den Willen Gottes reinbegeben. Und für beide kam es total überraschend, dass sie plötzlich eine zentrale Rolle in Gottes Plan der Rettung haben sollten. Aber beide haben sich vollkommen Gott hingegeben, auch wenn sie überhaupt nicht verstanden, was denn da jetzt eigentlich gerade abgeht. Gottes Wunder bricht da praktisch in den Alltag von ganz normalen Menschen ein und sie reagieren im Glauben und im Gehorsam. Rechnen wir auch damit, dass Gott bei uns in unseren normalen Alltag einbricht und uns irgendwie gebrauchen will in seinem Rettungsplan und sind wir dann bereit, reagieren wir auch so wie die beiden hier mit Glauben und Gehorsam? Die Maria hat gesagt, ich bin die Dienerin Gottes und bin bereit zu tun, was er will und beuge mich seinem Willen. Aber ein rotes Thema, roter Faden zieht sich hier durch diese beiden Texte in Matthäus und in Lukas, nämlich die Jungfrauengeburt. Und da möchte ich mal ein bisschen tiefer jetzt gehen. Was ist denn da jetzt mit der Jungfrauengeburt? Ist das nicht doch ein bisschen eine plumpe Ausrede für eine ungewollte Schwangerschaft? Es hat noch nie sowas gegeben. Es hat noch nie eine Jungfrauengeburt in der Weltgeschichte gegeben. Und deswegen gab es für die Leute in Nazareth, in diesem kleinen Dorf, nur eine, Jungfrauengeburt, alles klar, ja. Ja, für die gab es nur eine klare Erklärung, nämlich du warst untreu. Also, Jungfrauengeburt, echt jetzt? Im Glaubensbekenntnis heißt es, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Wer mich kennt, und viele von euch kennen mich schon lange, weiß, dass ich ein sehr skeptischer Mensch bin, sehr kritischer Mensch. Und glaubt's oder nicht, die Eva kennt mich noch als Teenager, da war ich noch kritischer und noch skeptischer. In der Zeit habe ich tatsächlich in der Kirche diesen Teil des Glaubensbekenntnisses nicht mitgebetet, weil ich gedacht habe, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht akzeptieren, das ist unmöglich. Jungfrauengeburt funktioniert nicht. Und das klang mir dann doch irgendwie wie eine mittelalterliche Legende, die nicht in die moderne, aufgeklärte Zeit passt. Ist ja auch eine sehr umstrittene und ziemlich merkwürdige Sache. Und in der Frage, wie geht das jetzt mit der Jungfrauengeburt, gibt es zwei Extreme. Auf der einen Seite haben wir die liberale Theologie, die alles entmythologisieren will, die sagt, gibt's nicht, Wunder gibt's nicht, Jungfrauengeburt gibt's nicht. Das ist ein Mythos, weil es wissenschaftlich nicht möglich ist. Auf der anderen Seite haben wir die römisch-katholische Kirche, die sagt, naja, also Jungfrauengeburt selbstverständlich, Maria war Jungfrau, aber nicht nur während der Geburt, sie blieb Jungfrau, sie blieb ewig Jungfrau, sie ist heute noch Jungfrau. Da wurde das Ganze dann noch in das andere Extrem überhöht, sogar von einer unbefleckten Empfängnis Marias die Rede war, dass sie selber ohne Erbsünde gezeugt und empfangen wurde. Diese zwei Extrempositionen haben beide eine Sache gemeinsam. Sie stellen außerbiblische Argumente über das Zeugnis der Schrift. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen aufs Zeugnis der Schrift gucken und da alleine und wollen keine Theorien von außen da drüber stellen. Also nehmen wir jetzt einfach mal, was steht denn in der Schrift? Bei allen Unterschieden im Fokus sind sich beide Evangelisten, der Matthäus und der Lukas, einig, dass Maria durch den Heiligen Geist ohne Mitwirkung eines Mannes das Kind empfangen hat. Und beide gebrauchen ausdrücklich den Begriff Jungfrau. Jetzt gibt es in manchen Bibeln tatsächlich, dass da nicht mehr Jungfrau steht, sondern junge Frau. Ja? Und Matthäus geht aber ganz ausdrücklich in seinem Bericht auf die Prophezeiung aus Jesaja 7 ein, die wir vorhin gehört haben. Ich zeige sie nochmal, Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ich mache das normalerweise nicht in der Predigtvorbereitung, aber das habe ich jetzt mal in Wikipedia nachgegoogelt. Und da steht dieser Satz drin, das ist einer der umstrittensten Verse in der ganzen Bibel. Das fand ich interessant. Und das ist ja auch so ein Vers, der nochmal ganz anders aussieht, wenn man den im eigentlichen Kontext liest, wie wir es ja vorhin gelesen haben. Da geht es ja überhaupt nicht um den Messias, um Jesus, da geht es um Ahas. Und der Ahas ist in einem konkreten Problem. Und in diesem Zusammenhang ist das gesagt. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen in den Ursprungskontext reingehen. Der Ahas war König im 734 vor Christus. War einer der schlimmsten Könige in der ganzen Geschichte Judas. Er brachte Menschenopfer dar, hat einen heidnischen Altar im Tempel aufgestellt Und jetzt wurde dieses Südreich Juda von mächtigen militärischen Feinden bedroht. Ahas bekommt Panik, wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Der judäische König und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Ja, also die hatten richtig Muffesausen. Und in dieser Krise sucht jetzt der gute Ahas natürlich nicht Hilfe bei Gott, sondern bei irgendwelchen anderen militärischen Verbündeten. Und dann kriegt Gott so viel und schickt den Jesaja vorbei und sagt, gib dem mal eine kleine Botschaft. Und der Jesaja, der bringt tatsächlich zuerst eine Trostbotschaft, dass nämlich die Feinde eine Verheißung, eine Zusage, dass die Feinde nicht siegen werden. Und dann sagt Gott zu Ahas, fordere dir ein Zeichen zur Bestätigung von Jahwe, deinem Gott, ganz gleich, ob aus der Höhe des Himmels oder der Tiefe der Totenwelt. Also such dir irgendein Zeichen zur Bestätigung aus, egal ganz hoch, ganz tief, irgendwas, such dir was aus. Und dann der Ahas in geheuchelter Demut sagte, ach nein, ich möchte doch Gott nicht versuchen. Ja, also das passt eigentlich ja gar nicht zu ihm. Ne? Ich stelle mir zwar einen heidnischen Altar hin und ich bringe Menschenopfer, aber hier, ich möchte Gott jetzt nicht versuchen. Und dann wird Jesaja sauer und wird richtig ärgerlich und sagt, jetzt wendet er sich nämlich von dem König, mit dem er bisher geredet hat, ans ganze Volk und sagt, alle Nachkommen Davids, ihr, jetzt im Plural, macht Gott und Menschen müde. Gott ist schon ganz müde von euch. Ja? Und darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. So, also Ahas durfte sich ein Zeichen, egal, ganz oben, ganz unten aussuchen. Er wollte es nicht und jetzt sagt Jesaja so, gut, dann gibt Gott euch ein Zeichen. Und dieses Zeichen geht jetzt weit über die Krise, die zu Ahas Zeiten war, hinaus. So, das ist jetzt mal der Hintergrund. Aber warum ist dieser Text jetzt so umstritten? Also es gibt mindestens zwei große Fragen in dem Text. Nämlich, die eine Frage ist, geht es hier um eine junge Frau oder um eine Jungfrau? Im Deutschen nur ein Buchstabe Unterschied, aber ein großer, großer Unterschied. Die meisten Bibelübersetzungen nehmen hier tatsächlich im Jesaja-Text junge Frau. Da steht das Wort Alma. Und Alma heißt eigentlich junge Frau. Junge Frau im heiratsfähigen Alter. Und das kommt nur 10-mal im Alten Testament vor, aber nie eindeutig für eine verheiratete Frau. Also immer für eine Frau, die zwar im heiratsfähigen Alter ist, aber noch unverheiratet. Und wie ihr wisst, sind in der Zeit unverheiratete Frauen praktisch immer Jungfrauen. Das war einfach in der Kultur so. Da wurde gar nicht großen Unterschied gemacht. Interessanterweise in 1. Mose 24, wo die Geschichte von Isaak und Rebekka, wo der Knecht losgeht und die Rebekka holt als Frau für den Isaak, da werden beide Begriffe, nämlich Betulah, was wie unser Wort Jungfrau für eine Frau, die noch keinen sexuellen Verkehr gehabt hat, gebraucht wird, und Alma, beides synonym austauschbar für die Rebekka gebraucht. Mit anderen Worten, das ist praktisch das Gleiche. Wo kommt jetzt die Idee her, dass das hier eine junge Frau ist? Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, hat hier Parthenos übersetzt. Das ist Jungfrau. Ja? Und viele liberale Theologen, die sagen, nee, das war eigentlich eine junge Frau, sagen jetzt, nur die Übersetzer haben falsch übersetzt. Naja, also das finde ich ein bisschen arrogant. Die griechische Übersetzung wurde in Alexandria von 70 Gelehrten, Juden, die Griechisch als Muttersprache hatten, die konnten Griechisch und Hebräisch sicherlich besser als die meisten modernen Theologen. Und die haben das so übersetzt als Jungfrau. Und ich gehe davon aus, und auch der Matthäus als ein gebildeter Jude in Palästina des ersten Jahrhunderts konnte beides Griechisch und Hebräisch sehr gut. Ich denke, die wissen schon, wovon sie geredet haben. Die haben nicht auf die liberalen Theologen des 21. Jahrhunderts gewartet, um ihnen ihre eigene Sprache zu erklären. Und vom Textzusammenhang her ist es auch klar, weil Jesaja kündigt ja hier an, such dir irgendein Zeichen aus, ganz hoch, ganz tief, riesig groß, und Gott sagt, ich setze dann noch eins drauf und dann eine junge Frau wird schwanger werden. Wo ist denn da das Zeichen? Ja, das ist ja nichts Besonderes. Das ist doch kein Wunderzeichen. Aber eine Jungfrau wird schwanger werden. Da sagen sie alle, oh, das haben wir noch nie gehört. Ja? Also ich denke, sowohl der Textzusammenhang wie die Worte sprechen eindeutig dafür, dass hier die Geburt von einer Jungfrau die Rede ist. Und das ist in der Weltgeschichte ein einmaliges Wunder. Die zweite große Frage in diesem Text ist, geht es hier um ein Kind oder zwei? Wenn ihr in die Erklärungen reingeht von dem Jesaja-Text, da sagen viele Ausleger, dass das Kind, was hier geboren werden soll, eigentlich das Kind von Jesaja ist, was später in Kapitel 8 erwähnt ist. Da ist nämlich auch von der Geburt einem Sohn von Jesaja durch seine Frau die Rede. Und dann wird gesagt, naja, die Prophezeiung ist schon erfüllt. Ist schon damals zu Jesajas Zeiten erfüllt. Und da kann man jetzt, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, da müsste man sich diesen Jesaja-Text genau angucken. Ich denke, es gibt gute Argumente für beides. Vielleicht ist das tatsächlich der Sohn von Jesaja, vielleicht ist das noch eine weitere Entwicklung, aber es ist auch völlig egal. Weil im Alten Testament haben wir ganz oft Prophezeiungen, die doppelt erfüllt werden. Die einmal in diesem Zeitraum, wo das passiert ist und wo das gesagt wurde, erfüllt wurden, aber später nochmal in einem viel vollkommeneren, auf eine viel vollkommenere Weise. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Hosea gibt die Prophezeiung, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wenn ihr euch die Stelle anguckt im Hosea, ganz eindeutig, das Volk Israel, Exodus, als das Volk Israel befreit wurde, das Volk Israel ist der Sohn Gottes und er bezieht das darauf. Dann sagt Matthäus aber später, als Jesus und Maria und Josef aus dem Exil in Ägypten zurückkommen, damit erfüllt würde, was der Hosea schon gesagt hat. Mit anderen Worten, es wird zweimal erfüllt. Es wird einmal erfüllt, als das Volk Israel rauskommt und dann auf vollkommene Weise erfüllt, als Jesus, der Sohn Gottes, auch aus Ägypten wieder rausgeführt wird. Und deswegen ist es, denke ich, ganz klar, egal wie wir jetzt diese ganzen Einzelfragen beantworten, dieser Text in Jesaja 7, in Lukas und auch in Matthäus, da geht es ganz klar, dass der Messias Jesus von der Jungfrau empfangen wurde, ohne menschlichen Vater, auf eine wunderbare Art und Weise. Und das führt uns jetzt zur nächsten Frage, warum redet der Heinfried hier den ganzen Morgen über Jungfrauengeburt? Was ist denn da jetzt wichtig dran, abgesehen von der historischen Tatsache, ob so passiert ist oder nicht. Also Jungfrauengeburt, warum ist das wichtig für uns heute? Was macht es denn für einen Unterschied? Ist es nicht völlig nebensächlich? Ist nicht die Tatsache, dass Jesus gekreuzigt, gestorben, auferstanden ist, für unsere Sünden gestorben ist, ist das nicht das Entscheidende? Ist es nicht letztlich völlig wurscht, wie er geboren ist, ob von einer normalen Frau oder von einer Jungfrau? Und um die Frage zu beantworten, ist es am einfachsten, wenn wir uns mal das Gegenteil überlegen. Was wäre, wenn Jesus nicht von der Jungfrau geboren worden wäre? Dann wäre Jesus nur ein normaler Mensch und er hätte über die Erbsünde, die wir alle in uns tragen, den Sündenvirus mit sich gekriegt. Dann wäre Jesus ein Mensch wie du und ich. Wenn er zwei menschliche Eltern gehabt hätten, die beide von Adam abstammen, dann hätte er diesen Sündenvirus auch gehabt. Und wie kann ein Sünder andere Sünder erlösen? Das funktioniert nicht. Jesus musste von Moment der Empfängnis an ohne den Sündenvirus sein, sonst hätte er uns nicht davon befreien können. Übrigens, kleine Abschweifung in unseren Dienst. Sogar im Koran wird Jesus Isa ibn Maryam genannt. Jesus, Sohn der Maria. Die arabische Welt nennt sich nie nach der Mutter, immer nach dem Vater. Ja? Jeder, die haben ja keine Familiennamen wie bei uns. Ich wäre Heinfried ibn Herbert. Ja? Du nennst dich immer nach deinem Vater. Alle Personen, die im Koran erwähnt sind, werden so benannt. Mohammed ist der Mohammed ibn Abdullah, ja, nach seinem Vater. Aber Jesus ist der Isa ibn Maryam, ja, nicht Isa ibn Yusuf, nicht der Sohn von Josef, sondern der Sohn von Maria. Warum denn? Weil er keinen Vater gehabt hat, sogar nach dem Koran. Das ist übrigens eine gute Brücke auch ins Gespräch mit Muslimen. Ne? Warum? Wer ist denn der Vater von Jesus? Ja? Das kann man gut gebrauchen, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Zweiter Punkt, was wäre, wenn er nicht von der Jungfrau geboren worden wäre? Jesus wäre Geschöpf und nicht Gott. Ja? Wenn er wie ein normaler Mensch geboren wäre, dann wäre ein Geschöpf Gottes. Er wäre ein besonderer Mensch vielleicht, ein außergewöhnlicher, ein besonders heiliger Mensch, ein mächtiger Mensch, aber eben ein Mensch. Und wer die Jungfrauengeburt bestreitet, der betet zum Geschöpf und nicht zum Schöpfer, wenn er Jesus anbetet. Wer die Jungfrauengeburt bestreitet, betet Jesus nicht als Schöpfer, sondern als Geschöpf an. Und deswegen, dritter Punkt, wenn die Jungfrauengeburt nicht stimmt, dann wird der Mensch zu Gott und nicht Gott zum Menschen. Wie könnte Jesus dann Sohn Gottes sein? Doch nur, indem er sich irgendwie hocharbeitet oder so. Er ist ein normaler Mensch, wie wir alle, geboren wie ein Mensch. Und irgendwann wird er zum Sohn Gottes oder was? Wird er von Gott besonders? Aber er ist ja nicht von seiner Substanz her. Im Johannesevangelium wird die Weihnachtsgeschichte ja ganz anders erzählt. Da geht es um das ewige Wort Gottes, was schon immer bei Gott war und was Gott war, was Gott ist. Ja? Und dann wird zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses ewige Wort Gottes Fleisch, Mensch. Also Gott wird Mensch, nicht Mensch wird Gott. Ganz, ganz großer Unterschied. Und dieses Wunder feiern wir an Weihnachten, dass Gott Mensch wird. Und dafür ist die Jungfrauengeburt nicht, wie ich als dummer Teenager gedacht habe, ach ja, ob man es glaubt oder nicht, man kann ja trotzdem an Jesus glauben. Nee, das ist eine ganz zentrale Glaubenswahrheit, die wir nicht aufgeben dürfen. Wenn Jesus das ewige Wort Gottes Fleisch wird und wir das an Weihnachten feiern, dann ist Jesus selbst das Wunder, um das sich alles dreht. Der ewige Gott kommt in unsere kleine dreidimensionale Welt hier rein. Er schickt keinen Sozialreformer, der die Welt einfach ein bisschen besser macht. Er kommt auch nicht als Geistwesen hier irgendwie reingewabert oder so, sondern er kommt selbst, nimmt unsere Natur, unsere Hände, Füße, unser Fleisch, unseren Körper an. Jesus ist das Wunder. Von der Zeugung durch den Heiligen Geist bis zum letzten Atemzug am Kreuz. Und deswegen zum Schluss, Jungfrauengeburt, Jesus ist Immanuel. Der Engel hat ja zu Josef gesagt, er soll das Kind Jesus nennen. Und Jesus heißt der Retter, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten, gibt er da als Begründung. Das ist schon ein klarer Hinweis, dass der Messias als Sohn Davids nicht wie ein König wie David sein wird. Nicht endlich der Retter, der die Römer rausschmeißen wird, sondern der Messias wird uns nicht von den Römern retten, sondern von den Sünden retten. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen haben so viele Menschen Jesus abgelehnt, weil sie den Römerretter erwartet haben und nicht den Sündenretter. Kennt ihr das? Wir sind in Problemen und denken, ach, wenn doch nur die Umstände anders wären, wenn doch nur diese blöden Römer weg wären, dann wäre alles gut. Aber das Problem sind nicht die Umstände, das Problem sind nicht die Römer, das Problem ist hier drin. Das Problem ist unsere Schuld und unsere Sünde. Und wenn Jesus damit aufräumt, dann sind die Römer alle gar nicht mehr so wichtig. Gott wirkt ganz unerwartet anders, auch hier in dieser Geschichte. Er schickt nicht den Retter von den Römern, er schickt den Retter von den Sünden. Und er schickt das durch eine 15-jährige Frau in einem kleinen Kaff, was keiner kannte. Und dieser Jesus, Yahweh ist Rettung, ist gleichzeitig Immanuel, Gott ist mit uns. Diese zwei Namen beschreiben auf eine wunderbare Weise, wer Jesus ist. Und die Tatsache der Jungfrauengeburt belegt und bezeugt, dass Jesus uns von unseren Sünden retten kann und dass in Immanuel Gott selber zu uns kommt. Zur Zeit von Ahas war Israel am absoluten Tiefpunkt. Da gab es große Krisen, Kriegsgefahr, Existenzängste. Wem das irgendwie bekannt vorkommt, weil er gerade Nachrichten gehört hat, das ist nichts Neues. Aber in dieser Krisensituation verheißt Gott den Immanuel und die Geburt von dem Retter. Und das ist die größte Hoffnung, auch heute, 2024, in all den Krisen, die uns beschäftigen. Und auch heute gilt das, in Jesus ist Gott mit uns in dieser geschundenen und kaputten Welt. Er lässt uns nicht im Stich, er hält uns, er trägt uns, auch wenn um uns her alles zusammenbricht. Und diese Geschichte, die wir gelesen haben heute und betrachtet haben in Matthäus 1, macht sozusagen eine Klammer auf. Jesus ist der Immanuel, Jesus ist Gott mit uns. Was steht ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium? Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist die Klammer. Am Anfang ist Jesus mit uns, am Ende ist Jesus mit uns bis ans Ende der Welt. Und das macht mich zuversichtlich, auch für 2025. Amen. Amen. Beten wir noch zusammen.